Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, da begrüße ich Sie herzlich. Mein Name ist Bettina Hassel. Ich leite das Lektorat im Hagemann Verlag. Wir sind ein naturwissenschaftlicher Verlag, der digitale Bildungsmedien erstellt. Und heute ist unser Thema naturwissenschaftlicher Unterricht am Whiteboard oder am Tablet. Als erstes interessiert mich immer, wie Sie ausgestattet sind. Wer hat ein Whiteboard zur Verfügung? Eine, zwei, und das ist schon ganz gut. Und wer hat auch jemand schon Tablets? Zumindest ab und zu auch. Sie haben sogar eine ganze Tablet-Klasse eventuell. Das ist natürlich richtig toll. Sie auch? Nee, das wäre jetzt auch ein bisschen zu viel verlangt. Und sonst arbeitet noch jemand mit PC und Beamer? Oder dann immer, wenn Sie gerade kein Whiteboard haben? Genau. Ja, schön. Dann fangen wir einfach mal an. Die Situation an den Schulen hat sich tatsächlich sehr geändert. Man sieht das an dieser Karikatur sehr schön. Der Schüler sucht die Buttons, auf die er klicken kann, und die Lehrerin sagt, there aren't any icons to click, it's a chalkboard, also eine grüne Kreidetafel. So war es lange, dass im Grunde die Lehrer der Technik hinterherhinkten, die Schüler schon viel weiter waren. Aber es hat ein großer Umschwung stattgefunden, gerade in den letzten Jahren. Noch 2011 wollten höchstens so 13% der Lehrer elektronische Medien nutzen. 2014 waren es schon 66%. Und inzwischen haben wir 2017, und wir merken es auch bei uns an der Nachfrage, die Nachfrage nach interaktiven Medien steigt immens. Die Bereitschaft der Lehrer wird immer größer und auch das Interesse einfach, sich damit zu beschäftigen, es einzusetzen. Auch die Technik ist besser geworden. Inzwischen haben 65% der Schulen zumindest in speziellen Räumen entweder WLAN oder kabelgebundene Internetzugänge. 46% haben sogar in allen Räumen. Und dass es gar keinen Internetzugang mehr an der Schule gibt, das gibt es eigentlich nicht mehr. Dass das alles immer noch nicht optimal ist, wissen wir alle. Natürlich sind die Verbindungen oft zu langsam und auch nicht gerade in dem Raum, wo man es braucht. Aber es ist alles deutlich besser geworden. Und wir hoffen ja auch sehr auf das Milliardenpaket, was nächstes Jahr ausgeschüttet wird, sodass dann die Ausstattung hoffentlich noch viel besser wird. Jetzt ein Whiteboard. Ich habe noch eine Karikatur mitgebracht. Die Lehrerin liegt im Liegestuhl und sagt, unser Thema ist heute Körperbau und Bewegung. Ich sende euch einen Livestream von den Olympischen Spielen in Athen und jetzt erklärt anhand des Filmes die Funktion von Beuger und Strecker. Ganz so ist das natürlich nicht. Natürlich kann sich die Lehrerin nicht heraushalten und zurücklehnen, aber es zeigt ganz gut, was das Whiteboard kann. Das Whiteboard ist nämlich mit dem PC verbunden. Heutzutage, so wie dieses neue, hat es sogar schon ein Tablet eingebaut, aber sonst kann man auch seinen Laptop anschließen. Und alles, was ich mit dem PC machen kann, kann ich auch mit dem Whiteboard machen. Wenn es viele Vorteile hat, gibt es natürlich auch viele Kritikpunkte. Viele haben Angst, dass sich dadurch der Frontalunterricht verstärkt, weil der Lehrer hier vorne herumzaubert. Viele haben auch Angst, dass immer mehr Medien genutzt werden und dadurch, dass der Unterricht zum reinen Medienkonsum verkommt. Viele befürchten, dass die Schüler weniger schriftlich arbeiten, weil sie nicht mehr so viel von der Tafel abschreiben müssen. Und wie das aber immer so ist, es gibt gegen alles Gegenargumente, es kommt einfach darauf an, wie man das Whiteboard oder eben auch Tablets einsetzt. Ob es guter oder schlechter Unterricht ist, liegt nicht am Gerät, sondern am Lehrer selbst. Und das Wichtigste überhaupt ist, das Whiteboard auch den Schülern zugänglich zu machen und sie mit einzubeziehen. Und wenn man schon Frontalunterricht macht, viele Lehrer machen das ja dann doch noch, dann ist es aber zumindest ein besserer Frontalunterricht, weil ich sehr viele Medien sehr einfach einsetzen kann. Ich musste früher mühsam erstmal den DVD-Player und den Fernseher holen oder beim Dia-Projektor den Raum abdunkeln oder ein Modell in die Klasse schleppen, was auch immer noch gut ist. Aber ich kann vieles damit einfach hier am Whiteboard ersetzen, habe alles beisammen und kann sehr viele verschiedene Lernkanäle auch ansprechen. Und wenn ich dann noch die Schüler nach vorne hole oder sie eben Präsentationen am Whiteboard machen lasse, dann lernen auch sie sehr viel und werden auch mit einbezogen. Das Whiteboard eignet sich hervorragend für Unterrichtseinstiege. Wir kommen da auch gleich zu einem Beispiel, dann gehen wir in den Unterricht. Für Problematisierungsphasen, für Präsentationen ist sowieso klar. Und auch sammeln kann ich sehr gut. Ich kann zum Beispiel im Gegensatz zur Tafel erstmal alles hinschreiben und kann es dann aber auch noch nachträglich verändern, in Gruppen sortieren und solche Dinge machen. Und natürlich für Vertiefungsphasen ist es sowieso optimal. Das ist auch das, worüber wir heute am meisten reden, über die interaktiven Schülerübungen, die dann ein ganz anderes Lernen ermöglichen und sehr viel selbstständigeres Lernen und auch sehr viel vertieftes Lernen. Beginnen wir am Anfang. Das Waldwort als Impulsgeber. Wir hatten ja das Thema Körperbau und Bewegung. Sie erinnern sich an die Lehrerin im Liegestuhl. Und ich kann jetzt zum Beispiel einen kurzen Film über einen Basketballer zeigen oder ein interaktives Tafelbild. Und das mache ich jetzt auch mal direkt. Schauen wir mal, ob es klappt. Na, mein Fehler. Okay, klappt nicht so, wie ich gerne würde. Aber dann mache ich es hier rüber. Man hat ja immer viele Möglichkeiten. Also im Moment habe ich die PowerPoint-Präsentation offen, jetzt habe ich es geschafft und komme dadurch nicht an mein interaktives Tafelbild, aber jetzt hat es geklappt. Und wir haben jetzt diesen Basketballspieler, den wir gerade schon auf der Präsentation gesehen haben. Ich kann jetzt erstmal sammeln, was die Schüler eigentlich schon wissen. Es geht hier um das Thema Skelett und Muskeln und kann fragen, welche Muskeln sie denn eigentlich kennen. Zum Beispiel kennen sie wahrscheinlich den Wadenmuskel oder den Oberschenkelmuskel, vielleicht auch den Schultermuskel. Ich kann das dann entweder hier anklicken oder ich kann es im Stift aufschreiben und bekomme so einen ganz guten Eindruck von dem Wissen der Gruppe. Und auf der anderen Seite sehen die Schüler, dass es noch viel mehr gibt und wollen vielleicht auch noch mehr wissen. Und was besonders schön ist an dem elektronischen Medium, ich habe vorher den Basketballspieler von außen gesehen. Das ist das, was die Schüler kennen. Wir sind hier so 5., 6. Klasse. Und jetzt kann ich plötzlich in den Menschen hineingucken und sie bekommen schon mal einen allerersten Einblick. Wo ist eigentlich das Skelett und wie sind, das sind jetzt natürlich nicht alle Muskeln, aber wie liegen die, wie sieht eigentlich der Mensch von innen aus? Jetzt gehen wir mal weiter. Ich muss mich gerade ein bisschen orientieren. Und auch wenn die noch nicht wissen, was Gelenke sind, wobei meistens wissen sie es sogar, aber dann kann man jetzt das einfach auch sehr schön erarbeiten. Man nimmt sich den Pinsel und die sollen mal alles einkreisen, was am Körper beweglich ist. Also dieses hier am Ellenbogen, am Nacken, an der Schulter, an der Hüfte, an den Zehen, am Knie, die Fingerspitzen, die Finger überhaupt und woran man oft gar nicht denkt, auch die Wirbelsäule ist beweglich, ist ein Gelenk. Bei jedem dieser Tafelbilder gibt es immer eine Aufgabe, die mir sagt, was ich tun soll und ganz wichtig, wenn die Schüler alleine arbeiten, eben auch eine Lösung, sodass sie überprüfen können, ob das richtig ist, was sie gemacht haben. Und jetzt zeige ich Ihnen mal noch ein paar Möglichkeiten von interaktiven Medien. Jetzt kommt erstmal was ganz Normales. Sie sollen ein Gelenk beschriften und können das eigentlich auch, selbst wenn sie gar nicht wissen, wie das heißt. Aber man kann hier sehen, das eine ist der Gelenkkopf, das andere die Pfanne. Und das eine sieht auch aus wie ein Kopf und das andere wie eine Pfanne. Und jetzt gucke ich mal, ob ich richtig gelegen habe. Und tatsächlich, wenn es falsch gewesen wäre, wäre auch nicht schlimm. Dann dürfen die nochmal neu überlegen und können dann vielleicht feststellen, Mensch, stimmt, das eine sieht eigentlich aus wie eine Pfanne und probieren es nochmal und können es dann eben selber korrigieren. Und jetzt kommt wieder das Schöne an einem interaktiven Medium. Gerade war das noch ein abstraktes Gelenk. Jetzt sehe ich plötzlich, wo das Gelenk sitzt und kann wieder in den Menschen hineingucken, was gerade für jüngere Schüler sehr schön ist, weil es nicht mehr so abstrakt ist. Und jetzt sollen die ruhig auch mal selbst probieren. Es ist immer sehr wichtig, dass man nicht nur digital arbeitet, sondern dass man auch natürlich haptisch arbeitet, gerade in der Biologie. Und jetzt können die selber probieren, dieses Gelenk, was kann das eigentlich? Ich kann es knicken, ich kann es nicht drehen, ich kann es eigentlich nur beugen, strecken. Und hier geht's irgendwie nicht weiter. Wieso geht's hier eigentlich nicht weiter? Dann gehe ich zum nächsten Tafelbild. Und jetzt sehe ich plötzlich, warum dieses Gelenk sich nicht weiter, warum ich nicht weiterkomme. Stößt nämlich an die Gelenkpfanne an. Und durch diese verschiedenen Dinge, die haben erstmal das Gelenk gesehen, haben selber ausprobiert, haben überlegt, warum geht das nicht und sehen jetzt die Lösung auch in der Animation ganz praktisch. Dadurch prägt sich das ganz anders ein, weil es eben auch wieder über verschiedene Lernkanäle das Wissen ankommt. Jetzt überspringen wir mal ein bisschen was, weil ich Ihnen nur so ein paar Beispiele zeigen will. Wir sind jetzt im Thema Muskeln. Hier geht es um Beuger und Strecker und welcher Muskel ist gespannt, welcher entspannt, welcher ist aktiv, welcher inaktiv, Sie kennen das ja. Und jetzt sollen die auch wieder erstmal selber überlegen, welcher Muskel könnte denn aktiv sein. Und dann gucke ich mir hier den hier an, der ist schon so richtig gewölbt, der ist bestimmt gerade aktiv. Bei dem ist es schwieriger, da sehe ich das nicht so, aber ich kann bei mir selber ausprobieren, welcher Muskel ist eigentlich hart, wenn ich das den Arm so strecke. Und wenn ich jetzt schon mal so ein bisschen vermutet habe, dann nehme ich mir die Lupe und kann in den Menschen mal wieder reingucken. Wieder dieses von außen nach innen, was für Schüler viel einfacher ist, als wenn sie immer nur mit den abstrakten Innenteil des Menschen arbeiten. Und jetzt sehen Sie, aha, der hier ist ganz dick, der ist aktiv. Und bei dem, genau wie wir schon vermutet haben, ist der ganz dick und aktiv. Und jetzt konnten Sie in den Menschen reingucken, das macht Spaß. Und Sie haben wieder überprüft, ob Sie es richtig gedacht haben. Und am Ende kann man sich nochmal so ein Bild holen und es ganz übersichtlich sich angucken. Da gehen wir mal noch ein bisschen weiter. Jetzt wechseln wir mal das Thema und gehen zum Thema Frosch. Ein ganz anderes Thema. Wir sind immer noch 4. bis 5., 6. Klasse. Und eigentlich müssen die Schüler nicht unbedingt wissen, was Schwanzlurche und was Froschlurche ist. Aber dabei lernen sie schon eine ganze Menge. Und der Lehrer kann ihnen sagen, was aussieht wie ein Frosch, ist in der Regel ein Froschlurch. Und was einen langen Schwanz hat, ist in der Regel ein Schwanzlurch. Und jetzt sollen die es zusortieren. Und dann fangen die an. Also dieser hier, der sieht eigentlich aus wie ein Frosch. Und der Laubfrosch ja sowieso. Und der Feuersalamander, der hat einen Schwanz. Also ist das ein Schwanzlurch. Und der sieht nicht aus wie ein Frosch. Den tue ich mal zum Schwanzlurch. Und hier habe ich noch einen. So. Und jetzt gucke ich nach, habe ich das alles richtig gemacht? Nein, tatsächlich. Eigentlich ist fast alles richtig, aber die Erdkröte. Tatsächlich, eigentlich sieht die aus wie ein Frosch, die ist nur braun. Dann ist es wohl doch ein Froschlurch. Gucke ich mir nochmal an, ist die Erdkröte ein Froschlurch? Ja, das ist sie. Und so ganz spielerisch habe ich schon so ein bisschen gelernt, wo ist eigentlich so der Hauptunterschied zwischen es gibt Schwanzlurche, es gibt Froschlurche. Welche sind so ein bisschen, die haben jetzt nicht die Einteilung für immer sich gemerkt, aber haben schon mal so einen Eindruck bekommen und haben schon mal ein erstes Vorwissen. Und dann geht es weiter, auch wieder ganz spielerisch. Die sollen das Puzzle des Frosches vervollständigen. Ist übrigens auch wunderschön, wenn man es am Tablet macht. Jetzt fangen die an. Ich habe ein Sprungbein. Der Frosch hat ein Sprungbein. Ja klar, der kann ja auch gut springen. Das passt hier. Und Finger hat der, ist ja interessant. Finger, die passen hier. Hautdrüsen, weiß ich jetzt nicht. Augen, ist ja klar, die sind am Kopf. Und dann hat der ein Trommelfell. Na, guck mal. Trommelfell. Und dann passt das hier, die Hautdrüsen. Und jetzt haben die ganz spielerisch diesen Frosch vervollständigt und haben alle diese Begriffe schon mal gehört und wissen jetzt so, wenn sie mal irgendwann wieder was von Fingern hören, dass ein Frosch Finger hat und ein Sprungbein, die Hautdrüsen merken sie sich vielleicht nicht. Aber auch hier haben sie wieder ganz nebenbei einiges gelernt, was sie später dann auch, wo man drauf aufbauen kann. Und jetzt kommt mein Lieblingstafelbild. Was glauben Sie, wie weit der Frosch springt? Wir haben ja einen kleinen Grasfrosch. Was glauben Sie? Sie haben die Auswahl zwischen 1 und 6 Metern. Ich komme.
Okay, jetzt muss ich mal schnell überlegen. Dürfen Sie?
4, 3. So, jetzt haben wir einmal 3, einmal 4 Meter. Jetzt frage ich nochmal auf der anderen Seite und dann lösen wir das auf. Was glauben Sie, wie weit der Frosch springt?
1 Meter.
1 Meter. Der ist ja auch tatsächlich sehr klein. Ankreuzen kann ich jetzt nur eines, weil normalerweise fragt man jetzt nicht so viele. Ich nehme mal die 3, weil es in der Mitte lag. Wir hatten aber alles. Wir hatten von 1, 3 und 4 Meter. Und jetzt passen Sie auf. Und das ist sowas, man hat vorher überlegt, wie weit kann er wohl springen. Und manche kommen tatsächlich sogar auf 6 Meter. Ich hätte es früher nie gedacht, weil der ist ja wirklich nur so winzig klein. Aber das vergisst man nicht wieder. Man hat vorher überlegt, wie weit kann er wohl springen und dann sieht man, wie er über das drüber springt, was man gedacht hat. Und das ist sowas, wenn ich Sie morgen nochmal frage, wie weit springt ein Frosch, Sie wissen alle noch, dass der 6 Meter springt. Jetzt kommen wir nochmal, ach doch, vielleicht was auch noch schön ist, was auch immer ein wichtiges Thema ist, die Phasen der Entwicklung des Frosches. Man darf ja heute nicht mehr die Kaulquappen mit in den Unterricht nehmen. Und da ist es ganz schön, wenn man sich die hier erstmal angucken kann. Auch natürlich viel langsamer, als ich das jetzt mache. Die verschiedenen Stadien, das Ei, ich habe hier auch Erklärungen zu. So kann man den Schülern das schon mal ein bisschen nahe bringen und ein bisschen was merken die sich bestimmt auch. Aber, wie ich schon gesagt habe, sie merken sich ein bisschen was. Sie haben ein bisschen was gesehen, das ist sehr schön. Auch wenn ich einen Film zeige, haben sie einen ersten Eindruck. Aber jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt haben wir hier die gleiche Entwicklung und die Bilder sind falsch zugeordnet und ich kann die verschieben. Und jetzt sollen die das selber machen. Und klar, ein bisschen was wissen sie, aber natürlich nicht alles. Jetzt fangen die an. Ein frisch abgelegtes Ei. Das sieht ja noch am ehesten so aus wie das. Wir führen jetzt mal an die richtige Stelle. Teilung in 2 Zellen. Das könnte das sein. Weitere Teilung. Dann nehme ich mir hier so ein Ei, was weitergeteilt ist. Maulbeerkeim, wenn ich Glück gehabt habe, habe ich das mitbekommen, dass der so aussieht. Wenn nicht, lasse ich das erstmal frei. Form verändert sich, eine Furche entsteht. Dann die Kaulquappenform ist bereits zu erkennen. Jetzt gucke ich mal. Das sieht ja am unfertigsten aus und ein bisschen sehe ich hier schon eine Kaulquappe. Dann nehme ich mal den hier. Dann habe ich eine geschlüpfte Kaulquappe mit büschelartigen äußeren Kieben. Das kann ich erkennen. Hier habe ich solche Büschel dran, das kriege ich hin. Beine wachsen, Schwanz bildet sich zurück. Das ist wahrscheinlich das hier und da habe ich ja meinen Frosch. Jetzt gucke ich mal, ob ich das richtig gemacht habe. Jetzt sitze ich hier mal hier drauf. Und dann sehe ich, ich habe tatsächlich schon eine ganze Menge richtig. Und hier denke ich jetzt nochmal drüber nach. Tatsächlich, Teil dieser ist ja schon viel weiter, der hat ja schon eine Hülle darum. Hier habe ich einfach nur ein geteiltes Ei, dann tausche ich das nochmal aus und gucke, ob ich es jetzt richtig gemacht habe. Und tatsächlich, und selbst wenn die Schüler jetzt nicht so viel richtig gemacht haben am Anfang wie ich, aber sie können sich ganz viel selber erschließen. Sie haben vorher schon mal ein bisschen was gesehen. Durch diese Texte und die Bilder können sie sich das auch mit ganz viel gesunden Menschenverstand richtig ordnen. Und das ist jetzt wieder was, was die nicht so leicht vergessen, weil sie selber darüber nachgedacht haben, selber sortiert haben, sich nochmal den Text genauer durchgelesen haben, der zum Glück kurz ist, sodass sie es auch tun, die Bilder angeguckt haben. Und das prägt sich einfach ganz anders ein, weil sie selber aktiv waren und selbstständig gelernt haben. Dann jetzt vielleicht noch nur noch zur Info, wir haben immer am Ende noch ein Quiz, was nochmal ganz viel von dem abfragt, was in dem Kapitel gelehrt wurde. Das ist so wie, wer wird Millionär? Das machen die sowieso immer gerne und dann bekomme ich auch immer direkt die Rückmeldung, ob es falsch oder richtig war. Und dann gibt es immer noch Arbeitsblätter und Lehrerinformationen. Jetzt gehe ich mal noch in ein drittes Unterrichtsmaterial rein. Moment. Das ist eine Kombination von Film und interaktiven Übungen. Hier sind wir bei Krankheitserregern und Infektionskrankheiten. Wir haben die Kapitel Viren, Bakterien, naja, das ist jetzt mal wieder, ja, aber Sie kennen das ja, es klappt nicht immer alles so, wie man das gerne hätte. Bakterien, Viren, Pilze, also ich habe hier alle Krankheitserreger und kann jetzt zum Beispiel erstmal einen Film zeigen. Und kann groß zeigen, ich mache das mal wieder weg hier. Ja. Da darf man sich nicht verwirren lassen, wenn das mal nicht so funktioniert, wie man das gerne hätte. Meistens können die Schüler einem helfen. Es läuft erstens mein Film nicht, ne? Und zweitens wird er auch nicht groß. Also vielleicht stört, dass ich das hier nicht weggeklappt hat. Ich weiß es nicht. Ich habe ja immer noch den Laptop. Der will nicht. Jetzt. Ich will Ihnen sowieso nur einen Eindruck geben. Hier geht es um Viren. Ich bin jetzt, also weil ich in das Kapitel Viren reingegangen bin, der erklärt jetzt, was Viren für Krankheiten auslösen. Ich würde eigentlich auch gerne ein bisschen vorspulen. Also wir sind jetzt hier offensichtlich bei Tröpfcheninfektionen und Erkältungen. Haben hier sehr schöne 3D-Animationen und eigentlich warte ich noch auf was, was jetzt gleich im Tafelbild vertieft wird. Und zwar der Aufbau von Viren. Hat geklappt, ist auch nicht so ganz so schlimm. Hier wird am Anfang des Films auch gezeigt, wie ein Virus aufgebaut ist. Und dazu haben wir dann jetzt interaktive Übungen. So ein bisschen will er mich schon.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.